zurückgehen. Maitreya Uvacha. Der weise Maitreya fuhr fort zu sprechen. Drishtva. Nachdem er gesehen hatte. Atmanam. Des Körpers. Pravayasam. Alter. Ekada. Eines Tages. Vainya. König Preto. Atmavan, in spiritueller Bildung wohlbewandert. Atmana, durch sich selbst. Vardita, angewachsen. Ashesha, unbegrenzt. Svanusarga, Schöpfung materieller Reichtümer. Prajapatihi, ein Schutzherr der Bürger. Die Besetzung. In seinem letzten Lebensabschnitt, als Maharaj Preetu sah, dass er alt wurde, teilte diese große Seele, die der König der Welt war, allen angesammelten Reichtum unter allen Arten von Lebewesen, den sich Bewegenden und den sich nicht Bewegenden auf. Er versorgte jeden, den religiösen Prinzipien gemäß, mit Ruhegeldern. Und nachdem er die Anweisungen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausgeführt hatte, weihte er in völliger Übereinstimmung mit ihm seine Söhne der Erde, die als seine Tochter angesehen wurde. Darauf verließ Maharaj Preetu seine Bürger, die aus Trennungsgefühlen von ihrem König fast klagten und weinten, und begab sich allein mit seiner Frau in den Wald, um in der Haltung auf sich zu nehmen. Erläuterung. Maharaj Preetu war eine Shaktiavesh-Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes und erschien auf der Erdoberfläche, um die Anweisung des Höchsten auszuführen. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, ist der höchste Herr der Besitzer aller Planeten und er ist immer bestrebt darauf zu achten, dass auf jedem Planeten die Lebewesen glücklich leben und ihre Pflichten erfüllen. Sobald es bei der Erfüllung der Pflichten zur Abweichung kommt, erscheint der Herr auf der Erde, wie in der Bhagavad Gita bestätigt wird. Da es während der Regierungszeit König Venas so viele Abweichungen gab, schickte der Herr seinen vertrautesten Geweihten Maharaj Preetu, um für Ordnung zu sorgen. Nachdem daher die Anweisungen der höchsten Persönlichkeit Gottes ausgeführt und die Angelegenheiten der Welt geordnet waren, konnte sich Maharaj Preetu zurückziehen. Er war in seiner Regierungsverwaltung beispielhaft gewesen. Und jetzt wollte er auch noch ein Beispiel vorbildlicher Entsagung geben. Er teilte seinen ganzen Besitz unter allen Arten von Lebewesen, den sich Bewegenden und den sich nicht Bewegenden auf. Er versorgte jeden, den religiösen Prinzipien gemäß, mit Ruhegeldern. Könnte mal jemand das englische Bhagavatam holen? Mich würde es wirklich interessieren, was die Ruhegeldern. Ruhegeldern ist doch das, was alten Leuten, die nicht mehr Einkommen haben, gegeben werden, um sich so durch, um sich zu erhalten. Rente, so wie Rente, Ruhegeld. Die versorgt, die, wollen wir mal sehen im Englischen, ob es tatsächlich das ist. Wenn ja, ist das ein sehr nice Punkt. Versorgte jeden in religiösen Prinzipien gemäß mit Ruhegeldern und nachdem er die Anweisung des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, ausgeführt hatte, weihte er in völliger Übereinstimmung mit ihnen, diesen Anweisungen, seine Söhne der Erde, die als seine Tochter angesehen wurde. Gibt es mal Gadadhar, der kann das ausfinden. 23. Kapitel, Text 1. Also er weihte mit den Unterweisungen der, nach den Unterweisungen des Herrn seine Söhne der Erde, die als seine Tochter angesehen wurde. Darauf verließ Maharaj Preetu seine Bürger, die aus Trennungsgefühlen von ihrem König fast klagten und weinten, begab sich allein mit seiner Frau in den Wald, um in Haltung auf sich zu nehmen. Also Schulgelder. Also, Hindu Maharaj sorgte sich um die Altersversorgung seiner Bürger. So, in diesem Text macht Srila Prabhupada einen hochinteressanten Punkt. Und zwar spricht er von Tapovans, die wichtig sind für jedermann aufzusuchen, um sich von materiellen Verstrickungen zu lösen und sich vorzubereiten, bei der höchsten Persönlichkeit Gottes Zuflucht zu suchen. In dem Gebiet von Braj gibt es einen solchen Tapovan, nämlich den Madhuvan, der ungefähr 5 Kilometer von Mathura gelegen ist. In diesem Wald hat sich ein Dhruva Maharaj strikte Entsagung auferlegt, an deren Ende er dann tatsächlich die höchste Persönlichkeit Gottes sah. So, die Tapovan, Prabhupada führt auf, dass es mehrere Tapovans gab. Wälder, in denen Enthaltungen sehr gut aufgenommen werden können. Wir können schließen, dass diese Wälder den Tapasvis Zuflucht gaben. Also es wird dort nicht zu viele wilde Tiere gegeben haben, ein paar Wurzeln, die sie zu ihrem Lebensunterhalt brauchten, eine vor allen Dingen abgeschiedenheit, die sie brauchten, um störungsfrei sich auf Krishna und Krishna-Bewusstsein fixieren zu können. Diese Tapovans werden als eine Art Segnung angesehen. Heute sind die Wälder, die es gibt, nicht mehr in dem Sinne Tapovans. Entweder sind sie von den Touristen oder den Spaziergängern übervölkert, wie die schönen Wiesbadener Wälder, die mit Wanderwegen und Reitwegen und Hundewegen durchzogen sind. Oder diese Wälder sind von der Luftverschmutzung heimgesucht, dass es keine schmackhaften Wurzeln mehr gibt, die man dort zu sich nehmen kann. Außerdem ist die gesamte Atmosphäre in Kali Yuga, sogar in den Wäldern, durchzogen mit einer Art Ungöttlichkeit, wenn man so will. Doch trotzdem bleibt das Konzept Tapovan von großer Bedeutsamkeit auch für uns. In Madhuvan, dem Ort, wo Dhruva Maharaj so lange fastete und meditierte, bis ihm Krishna tatsächlich erst im Herzen erschien und dann auch außerhalb des Herzens, haben wir ein wenig über die Bedeutsamkeit von Tapasya nachgedacht im Krishna-Bewusstsein. Und ich möchte euch gerne ein wenig von den Unterweisungen, die in den Schriften diesbezüglich gegeben werden, mitteilen heute Morgen für den spirituellen Fortschritt. Tapasya oder das freiwillige Aufsichtnehmen von Entsagungen und Bußen ist von absoluter Wichtigkeit für jemanden, der Fortschritte machen möchte, in jeder Art von Bemühung, nicht nur in spiritueller Hinsicht. Ein Leben, was lediglich den sofortigen Freuden und angenehmen Annehmlichkeiten gewidmet ist, wird uns niemals tatsächlich verhelfen können, Fortschritte zu machen. Und das liegt daran, dass die Sinne die Befriedigung haben wollen, an und für sich kein konsistentes Programm verfolgen. Was ich mit einem konsistenten Programm meine, ist, dass man Schritt für Schritt folgerichtig, systematisch auf ein Ziel hinzumacht und dieses Ziel dann erreicht, weil man mehrere Schritte gemacht hat, die dazu nötig sind. Und die Sinne jedoch kommen immer dazwischen, ein langfristiges Ziel zu erreichen. Die Sinne und damit auch Menschen, die auf der sinnlichen Ebene sind und nach den Freuden der Sinne Ausschau halten, werden niemals ein Ziel erreichen, was langfristig von irgendeiner Bedeutsamkeit ist. Ein gutes Beispiel ist der Hund, der über die Straße gehen möchte oder irgendwo hingehen möchte. Wenn er zwischendurch eine noch warme Pinkelspur, die angenehm riecht, entdeckt, dann wird seine Entschlusskraft sofort gebrochen und er wird nicht in der Lage sein, sein Ziel zu erreichen. Es ist auch so mit Leuten, die zu Einkaufsbummeln aufbrechen und nicht genau, die mögen sich manchmal total verlieren in irgendeinem Einkaufshaus, weil sie das dann noch wollen, das noch wollen, das noch wollen, überhaupt kein Ziel verfolgen können. Ich glaube, der Punkt ist sehr einfach und sehr klar in diesem Kreis, insbesondere jemand, der auf der sinnlichen Ebene ist und lediglich den ihm gut erscheinenden, momentan gut erscheinenden Dingen nachgeht, er wird nicht Fortschritte machen. Deswegen muss man mit der Intelligenz, nicht mit dem Sinn, mit der Intelligenz ein höheres Ziel im Leben festmachen. Und dieses auf diese Weise festgelegte Ziel muss man dann verfolgen, indem man Tapasya, das heißt, auf sich nimmt, das heißt, dass man die Sinne und ihre Forderungen toleriert. Sonst kann man keinen Fortschritt machen. Wir müssen uns mit unserer Intelligenz fragen, was wollen wir erlangen in unserem Leben? Was ist das Ziel unseres Lebens? Und wir dürfen nicht bequem sein bei dieser Fragestellung. Und es gibt verschiedene Ziele, die sich die bedingte Seele aussucht. Ziele in Form der Sinnenbefriedigung, Ziele in Form der wirtschaftlichen Entwicklung, Ziele bei religiöse Ziele und Befreiung. Aber von all diesen Zielen, so sagt das Bhagavatam, ist das Ziel der Befreiung das Wichtigste und Wesentlichste. Keiner, ob Shankaracharya, ob Lord Buddha, ob Jesus Christus oder auch ob Krishna, hat während des Erscheins materielle Ziele als letztendliche Ziele angesehen. Buddha sagte, verlass den Wald der Täuschung, geh ins Nirvana ein. Shankaracharya beschrieb die materielle Welt als illusionär und als falsch und man solle sie vergessen. Krishna erklärt, nachdem du den Körper aufgegeben hast, kannst du die ewige spirituelle Königreich erlangen, indem du Bescheid weißt über meine transzendentale Natur. Die großen Lehrer der Menschheit haben nie ein Ziel festgelegt, was auf der sinnlichen Ebene ist, sondern immer ein Ziel, was auf einer höheren Ebene ist und was deswegen, um erlangt zu werden, Tapasya benötigt. Das heißt, das freiwillige Auf sich nehmen vom Bußen. Wer diesen Punkt nicht versteht, wird sich immer im Kreise drehen. Er wird immer, wie in unserem Einkaufsbeispiel, wo jemand in einen, sich überwältigen lässt von dem Angebot, was sich in der Spielzeugwarenabteilung eines Kaufhauses befindet, er wird nicht losgehen können. Unsere westliche Zivilisation hat Tapasya und sagen wir mal ein langfristig gut erscheinendes Ziel, das hat davon nicht, kein Wissen. In Indien jedoch fühlt man sehr leicht, sieht man Leute, die dieses Prinzip der Tapas hier noch kennenlernen. Ich hatte in Bandiravan einen jungen Asketen getroffen, der, als er kam, er war nur mit einem Tuch bekleidet, sofort meine Aufmerksamkeit erweckte. Er hatte sehr lange Haare, eine sehr klare, helle Ausstrahlung und er hatte, wie soll ich mich ausdrücken, und sah also sehr verarmt aus äußerlich, also der hatte nur dieses alte Tuch und das hatte er so von hinten so hochgeschlungen so ein. So. Und als er mich sah, hat er seine Ehrbietung dargebracht, weil er sah, dass ich als Sanyasi war. Das war mir schon ein bisschen ich dachte mir so, ich bin nur so ein gefallenes Engel. Und er kam dann und wollte mit mir sprechen. Und ich merkte, er sprach mich an in einem sehr klaren Englisch und das hat mich auch verwundert. Und dann haben wir so miteinander gesprochen, was wir im Westen machen. Er sagte, es ist sehr wichtig, das ist seine Verwirklichung, dass man sich von total vom materiellen Dingen zurückzieht und Bußen und Entsagung praktiziert. Und ich sagte ihm so ein bisschen mit einem wehmütigen Lächeln, finde ich auch gut, aber wenn ich im Westen bin, fahre ich mit dem Mercedes durch die Gegend. Oh, Mercedes? Ja, und ich telefoniere des Öfteren. Und ja, und manchmal haben wir eine riesen Verstärkeranlage mit uns mit. Muss man in einem extra Wagen transportieren. Oh, sagte, sehr bedenklich, pass auf. Und ich sagte, well, schon, aber. Und dann habe ich Rupa Goswamis Prinzip der Yukta Vairagya vorgestellt. Ein Prinzip, das ihm noch nicht so bekannt war, worüber wir dann im Nachhinein diskutiert haben. Dass man Dinge nimmt, die förderlich sind für den spirituellen Fortschritt, also für seinen Service, wie Autos, Häuser und dergleichen mehr. Nun, es war eine sehr interessante Diskussion und ich möchte euch gerne diese Diskussion ein bisschen mitteilen, weil es euch bestimmt zwingt, ein bisschen mehr über diese Tapas hier auf der einen Seite und dann das Benutzen von Dingen auf der anderen Seite nachzudenken. Zum Beispiel, wir haben hier die Sankirtan-Devotees, die im Sankirtan-Van herumreisen. Wir haben unsere Wiesbadener Crew, die ein nices Zentrum führen und jetzt, so viel ich gehört habe, ein noch weitläufigeres und geräumigeres Zentrum haben. Wir haben Dr. Harald, der eine Taekwondo-Schule führt. Und wen noch? Ludwig, der im Krankenhaus die chirurgischen Messer sterilisiert. Nicht und Stefan, der mit dem Schlauchboot herumguckt durch die Gegend. Maria Therese, die in einem Haus lebt. So, dieser Asket stellte mich vor eine Fragestellung, die ich hier gerne wiedergeben möchte, weil sie euch alle im tiefsten Inneren berührt. Er sagte, ich fragte ihn zunächst einmal, was sein Hintergrund war, ob er über diese Dinge überhaupt sprechen könne, ob wir da richtig philosophieren könnten. Und er sagte, ja, er sei ein Ingenieur gewesen, hatte sich vorbereitet, in den Westen zu gehen und war dann eines Abends, eines Nachts vom Lager aufgestanden und hatte plötzlich gemerkt, dass es ja überhaupt keinen Sinn gab. Er arbeitete für einen Körper, der früher oder später in Asche verwandelt werden würde, wenn er verbrannt würde, oder in Wurmdreck, wenn er aufgezehrt werden würde von den Würmern. Und dafür, für den Erhalt seines Körpers, der letztendlich sich in Asche oder in Wurmfäkalien umwandeln würde, da arbeitete er jetzt und machte Fortschritt. Das ging ihm überhaupt, das erschien ihm plötzlich so widersinnig, und deswegen hat er in der gleichen Nacht, es war in Delhi, alles aufgegeben, also der hat nicht alles stehen lassen, müsste man besser sagen, und ist dann nach Vrindavan gegangen, hat dort einen Guru angenommen und lebt seit der Zeit mit einem Stück Tuch und reist durch die verschiedenen Wälder von Vrindavan und erinnert sich an die verschiedenen Spiele Krishnas. Sagt, das ist in den Shastras, in den Werken der Goswamis, auf die du dich ja auch berufst, Satchidananda Swami, das Ziel aller Unterweisung. Und er zitierte Rupa Goswami aus der Upadishamrita, der sagt, dass das Ziel aller Unterweisung darin besteht, sich ständig an Krishna zu erinnern und seine transzendentalen Spiele 24 Stunden am Tag zu lobpreisen. Fertig. Denn diese Art der Tätigkeit oder diese Art des Studiums, diese Art der Vorbereitung, die hilft einem, wenn der Körper zur Asche verbrennt oder sonst bestattet wird und sich transformiert, die hilft einem tatsächlich, zurück in die ewige spirituelle Welt zu gelangen und dort als ein Gefährter von Krishna gegenwärtig zu sein. Entweder als seine Flöte in einer neutralen Beziehung oder sein Freund in einer aktiven Beziehung Sagyaras oder sogar im Madhuryaras in einer transzendentalen, ekstatischen Liebesbeziehung. Srila Jiva Goswami führt an, dass letztendlich wir alle in den Rasa eintauchen sollten, den Ozean transzendentaler Glückseligkeit, der gekostet wird in diesem Austausch, in den verschiedenen Beziehungen mit Krishna. Da sollte die ewige spirituelle Seele eintauchen. Das ist ihre Destination, das ist ihr Bestimmungsort. Alles andere ist nicht von Wichtigkeit. Und Lord Chaitanya sagt, diese Sankirtan-Bewegung gibt einem tatsächlich die Möglichkeit, schon in diesem Leben diesen Nektar, diesen Rasa-Ozean, den Ozean von Freude, nicht die kleinen Tröpfchen, die man hier und da mal im materiellen Leben so hat, nachdem man sich stark angestrengt hat. Na, diesen Ozean von Freude kann man schon in diesem, nachdem man sich, wie sagen wir, auf Schritt und Tritt, nachdem man sich sehnt, irgendwie, nachdem man sich seit unvordenklichen Zeiten sehnt, den kann man kosten. So, dieser nice Devotee, Bridge Mohan hieß er, fragte mich also, warum kommst du jetzt nicht nach Vrindavan? Gib deinen blöden Mercedes auf, lass ihn stehen, verrosten und lebst mit mir, wir leben zusammen, wir ergeben ein gutes Team, wir diskutieren von morgens bis abends und du bist dann nicht so gefährdet, wenn du mit Autos herumartierst. Wahrscheinlich hast du auch noch Schüler und Schülerinnen, wie ich dich kenne, und hast mit großen Geldern zu tun und so weiter und so fort. Und er hat aus seiner Erfahrung gesagt, nachdem ich alles stehen gelassen hatte und hier einfach so lebe, merke ich, was es bedeutet, abhängig von Krishna zu sein. Die Prinzipien der Abhängigkeit, der war gut, der war halt da, der kannte sich auch aus. Die sechs Prinzipien der Hingabe, kennst du die, hat er gefragt? Ja, hab ich gesagt, ja. Ich gebe auch Vorlesung. und so weiter und so fort. Das habe ich hier zum ersten Mal, das lernt man hier. Man macht keine Arrangierung, man wird abhängig von der Arrangierung Krishnas. So, diese Tapovan, der Wald der Entsagung, in diesem Fall war es Bandiravan, wo ich mit dieser Diskussion konfrontiert wurde, hat natürlich viel zu denken gegeben. Im Vrindavan, was immer geschieht, sollte man verstehen, ist unter der Führung von Srimati Radharani. Und die Antwort ist tatsächlich, dass dieser Asket recht hat. Man muss bei der, während man besonders im Westen ist, darüber sehr bedacht sein, dass man sich nicht verstrickt. Und ich möchte euch drei Arten von Verstrickung mitteilen, die im Bhajan Rahasya aufgeführt werden, Unterweisung fürs spirituelle Leben gegeben werden. Ich hoffe jetzt, dass ich die Intuition kriege, die alle zusammenzubringen. Ich selber dieses Buch nicht habe, sondern nur einmal davon gehört habe. Yes. Zunächst einmal kann es sein, dass ein Mensch, der sich im spirituellen Leben beschäftigt, sehr stolz wird oder sehr eingenommen wird von seiner, sagen wir mal, Position, die er im Varnashram einnimmt. Ich bin ein Brahmana. Ich bin ein Kshatriya. Ich bin mehr ein und so weiter und so fort. Und er handelt dann auf dieser Ebene. Das ist eine Verunreinigung. Denn letztendlich sind wir weder Brahmana noch Kshatriya. Wir sind ewige Diener des Dieners von Krishna. Wir sind frei von. Wir haben nichts zu tun mit dieser zeitweiligen materiellen Identifizierung. Es kommt eine andere Verunreinigung. Dass man denkt, Dinge brauche ich für meinen Service. Und dann besonders schöne Kleidung, das brauche ich. Jetzt der neue Hit sind die, wie hieß es, diese Fleecejacken. Ich habe auch schon eine Fleecehose von Harald und Stefan geschenkt gekriegt. Das sind die, das ist jetzt der neue Hit unter den Devotees. Das schlägt ein wie ein Sturmwind in die Bekleidungsindustrie der Vaishnavas. Oder ich brauche besonders schicke Jacke, um interessant auszusehen als Prediger oder Predigerin und so weiter. Das ist also, dass man glaubt, dass man unter dem Vorwand Dienst zu tun für Krishna. Ich will jetzt nicht gegen die Fleecejacken, ich habe nichts gegen die Fleecejacken. Ich wollte Beispiele geben, die vielleicht uns betreffen, dass wir praktisch Anhaftung entwickeln unter dem Vorwand, es sei gut für unseren Dienst zu Krishna. Oder dass wir uns ein Auto, es geht um Auto, weil eigentlich muss ich sehr schnell sein, ich muss ein Lambodella haben oder ein Morze, oder da gibt es so schnelle Auto, Lambodella glaube ich, oder so. Ja, irgend sowas, nicht? Lambodella, oder wie? Ja, so in dem, so ähnlich. Also, ich muss ein Lambodella haben, um mich schnellstmöglichst fortzubewegen. Dabei sind es feinstoffliche Anhaftungen. Dass man selber so ein Lambodella oder Lambodelli, also egal wie die heißen, fahren muss, fahren will. Also eine, dann, dass ich ein Prediger, das ist das dritte, er weiß wohl, oder ein Devotee weiß wohl, die Gemeinschaft von Gottgeweihten ist wichtig. Aber im Grunde genommen will er gar nicht die Gemeinschaft haben. Warum nicht? In der Gemeinschaft mit Gottgeweihten ist es nicht möglich, selber der Kontrollierer und der Herrscher zu sein. Wir haben es heute, wir haben es gerade erfahren, da ist ein sehr nicer Freund Krishnas. Übrigens ein Konfu-Kämpfer mit dem dritten Dan in Bielefeld, genau. Fünften Dan schon. Der mit seiner ganzen Belegschaft Krishna-Bewusstsein praktizieren möchte und auch Tribhanga eingeladen hat für eine Woche, um zu lernen von ihm. Und die möchten, ernsthaft Krishna bewusst werden. Aber er merkt in der Gemeinschaft und möchte auch Devote werden, eingeweiht, alles Mögliche. Aber er merkt in der Gemeinschaft von Devotees, ist er selber nicht mehr der Kontrollierer oder der Lehrmeister von dieser Gruppe. Da sind plötzlich Menschen, die wissen mehr als er, haben anderes zu sagen. Und es tut ihm weh. Deswegen will er die Gemeinschaft mit Devotees schon haben, aber schon nicht. Das ist eine Art Zwiespalt. Das trifft auf uns alle auch zu, in gewisser Weise. In der Gemeinschaft von Devotees kann man nur bestehen als ein Diener, nicht als ein Meister. Dann wird es sehr nice, die Gemeinschaft mit Devotees. Wenn das aber noch nicht so realisiert ist, dann ist es halt ein bisschen schwierig. So, diese drei Verunreinigungen oder Anathas zählt Bhaktivinoda Thakur auf für jemanden, der in der materiellen Welt spirituelles Leben praktiziert. A, eine Anhaftung an einen sozialen Status innerhalb des Varnashram-Systems. B, eine Art von Illusion, die man sich macht, während man hantiert mit dem Prinzip, dass man Dinge förderlich annimmt für seinen Dienst, wobei man nur seine eigene Zufriedenheit oder Befriedigung im Geist hat. Und C, dass man im Grunde genommen die Gemeinschaft mit Devotees nicht richtig pflegen kann, weil man sich nicht verabschieden kann von der illusionären Vorstellung, selber der Kontrolleur und Meister zu sein. So, die Transzendentalisten in vorangegangenen Zeiten haben um diese und auch andere Anathas, unerwünschte Angewohnheiten und Hindernisse abzuräumen in der Ausübung ihres Krishna-Bewusstseins, Tapovans aufgesucht, Wälder der Entsagung, die einen unglaublichen Ansporn geben für spirituelles Leben. Ich möchte enden mit einer kleinen Darstellung eines anderen Tapovans im Braj. Und zwar gibt es in Badarikashram, gibt es in Braj auch die Himalaya-Berge. Man geht dort, die kommen plötzlich ohne eine geologische Rechtfertigung zu haben. Also es gibt nicht die alten Vorläufer und die Gesteinsbesonderheiten, die es für Gebirge gibt. Nicht? Das ist plötzlich wie vom Himmel reingeworfen. Schöne Gebirge. Traumhaft schön. Denn ein Tal ist da, ist von einem See erfüllt, an dessen Ufern diese knorzigen Kadamba-Bäume, die so große Blüten haben, stehen. Ganz einsam. Man glaubt, Krishna kommt in jedem Augenblick mit seiner Flöte zwischen den Kadamba-Bäumen hervor. Es sieht total mystisch dort aus. Haben wir eine kleine Rast, genau. So, dann geht man weiter und klettert man diese Berge hoch. Und man denkt, ich bin doch nicht in Bedarfen, das ist hier Himalaya-Gebiet. Und ziemlich weit oben sieht man dann ein wunderschönen Altar mit selbst manifestierten Deities von Naranarayan Rishis, die dort sitzen, im Lotus sitzen und Entsagungen auf sich nehmen. Wenn man da vortritt, wird man unglaublich berührt, weil die eine unglaubliche Tapas hier auf sich nehmen und eine unglaubliche Ausstrahlung da herrscht. Da ist ein kleiner Teich vor diesem Tempel, in dem wir 2 Tage residiert haben. Der sogenannte Tapakund ist ein bitterkalter Kund, das natürlich schön ist nach der Hitze des Tages. Da kann man wirklich drin baden. Da badet jeder schnell drin. Und da sind so wunderschöne, da sind lauter Faunen, es ist unglaublich einsam und auch wilde Kamele. Ich chantete da so ein bisschen vor mich hin Und da kamen plötzlich zwei Kamele, leuchten einen so an. Man chantete Hare Krishna. Und da, dann war die Einheit da, waren sie zufrieden und grasten so direkt. Lass mich mal da an den Busch hier. Ein bisschen abgelenkt kurz, aber da ging es weiter, weil sie weitergezogen sind. Das ist sehr nice, diese Atmosphäre da. Und anyways, da merkt man, was in so einem Tapovan drin ist. Da, du lebst praktisch am Dach der Welt, gesondert von all dem, hast nur deine, den heiligen Namen. Und du merkst, das ist die Essenz des Lebens, deines Lebens. Zu dem Asketen habe ich gesagt, dass ich sehr sympathisiere mit seiner Auffassung. Dass aber in diesem Zeitalter Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, die Inkarnation von Radha Krishna, und eine Mission hat. Die Mission, den heiligen Namen überall hin zu verbreiten. Und in diesem Abenteuer und in dieser Aktivität ist der Gottgeweihte vollends aufgehoben und beschützt von der inneren Energie. Auch wenn er in der westlichen Zivilisation eben nicht nur mit einem Tuch bekleidet herumläuft, sondern darüber noch ein Angora-Hemd hat, toten Hasen am Leibe und all solche Unannehmlichkeiten und ein Fließhemd. Was wir jedoch lernen können von dieser Auseinandersetzung oder dieser Diskussion, die ich mit ihm geführt habe, von den Punkten, die er gemacht hat, dass wir sehr achtsam darauf bedacht sein müssen, nicht das Prinzip der Tapasya zu vergessen. Auch wir haben unsere Tapasya, zum Beispiel morgens rechtzeitig aufzustehen und unsere Runden in einem Stück durchzuchecken. Das ist eine gewisse Art von Tapasya. Wir müssen genau unterscheiden, was wichtig für die Aufnahme und Ausführung unseres hingebungsvollen Dienstes ist. Wie zum Beispiel das Lesen. Vielen bedeutet es sehr große Schwierigkeiten, sich hinzusetzen, weil sie sehr zerstreut sind und sehr viel zu tun haben, um regelmäßig in den Heiligen Schriften zu lesen. Das ist eine Tapasya. Doch die muss ausgeführt werden. Und die anderen Dinge, die wir tun, da müssen wir sicher sein, dass sie verbunden sind mit Krishna's Dienst oder mit Chaitanya Mahaprabhus Verbreitung der Krishna-bewussten Bewegung. Und dann sind auch wir sozusagen beschützt von den Widrigkeiten des Materialismus. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ihr merkt, die Vrindavan-Erinnerung ist noch frisch. Ich bete eigentlich drum, jeden Tag, dass das frisch bleibt. Und es wird bestimmt aufgefrischt bald. Wir haben 70 Filme geknipst, also Gaurachandra und ich, 70 Filme von der ganzen Pilgerreise und wollen da eine Multivision-Show machen und dann zu gegebener Zeit zeigen. Wir warten noch auf Ishvara Chandra, bis er zurückkommt und das in die Hand nimmt. Und dann werdet ihr das auch alles sehen können. Die Kamele, glaube ich. Ja, die Kamele sind ein anderes Mal. Wir haben so auf der Straße gesessen. Zuerst kamen dann Fahrräder immer durch die Vorlesung durchgefahren. Das hat man noch toleriert. Dann kam, glaube ich, jemand, der so ein Schweineherd da durch. Das war dann schon ein bisschen besonders. Und dann wollte Loganath Swami danach weitersprechen. Dann kam als nächstes ein Three-Wheeler, so ein Dreirad, motorisiertes Dreirad. Und dann kam ein Bus mit unglaublichen Auspuffgasen. Und zum Schluss kam eine Kamelkarawane da waren vier Kamele und dann so junge Kamele, die immer noch ein bisschen Milch von den alten Damen haben wollten, Kamelendamen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's, und sind aufgestanden und weitergepilgert. Weil an dem Morgen alles vorbeikam, durch die Vorlesung. Wir saßen da auf der Straße und machten da die Vorlesung. Ja. Gut, anyways, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Punkt, den Tapa waren betreffend?
Hare Krishna, Yogi. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute bei euren Tapasya auf dem Marathon, den wir jetzt machen. Ab Sonntag geht es los, nicht? Sonntag ist der Startschuss. Ich möchte auch alle Freunde und Devotees im Außenstand einladen für das kommende Sonntagsfest. Das verspricht besonders schön zu werden. Wenn es eure Zeit erlaubt, seid ihr ganz herzlich willkommen. Hare Krishna.